Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte A.T. Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Herzlich willkommen zurück zum Knochenjob-Podcast. Ihr seid auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Thorsten. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr habt richtig gehört, Dennis und ich haben uns entzweit. Es ist nach der letzten Episode zu einem Streit gekommen. Dennis hat sich gefühlt in eine komische Richtung entwickelt. Er hat irgendwie ganz viel Geld zum Fenster rausgeschmissen. Irgendwer hat ihm was ins Ohr geflüstert, in Kryptos investieren und dann seine ständigen Großzehn-Gates-Verschwörungen zur Anatomie hat angefangen, irgendwas von Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk, Klaus Schwab zu erzählen. Und ja, ich habe es nicht mehr ausgehalten. Wir haben die Trennung vollzogen. Und so wie es scheint, ist das auch nicht zum Schlechtesten. Ich habe ja immer wieder gehört, dass Dennis das Niveau der Sendung so runterziehen würde. Und vielleicht ist es ganz gut, dass es so gekommen ist. Kein Grund zum traurig sein. Ich habe auf jeden Fall einen sehr guten Ersatz für ihn gefunden. Und zwar Thorsten Fischer, seines Zeichens Faszien-Distorsionsmodell-Instructor der EFDMA, ein ehemaliger Lehrer und Kollege von mir. Und er steht für diese Folge zu einem Interview bereit. Das Gespräch beginnt zugegebenermaßen etwas trivial, also auch auf diesen Bild-Zeitungs für Osteopathie, Knochenjob-Niveau, wie ihr das gewohnt seid. Es wird im Laufe des Gesprächs aber auf jeden Fall noch tiefgründiger und sogar philosophisch. Eine Anmerkung dazu, das Gespräch ist vor dem Krieg in der Ukraine entstanden, deswegen reden wir über das Thema Russland, wo wir beide was zu erzählen haben, relativ unreflektiert. Es wäre bestimmt ein anderes Gespräch geworden, wenn der Krieg zu dem Zeitpunkt schon abzusehen gewesen wäre. Ja, hört euch die Episode an. Ich freue mich, wenn ihr dabei bleibt und uns auf Spotify und auf Instagram folgt und uns dort abonniert und auch rezensiert. Wenn ihr das fleißig macht, besteht vielleicht eine kleine Chance, dass das mit Dennis und mir vielleicht doch nochmal wieder was werden würde. Ich freue mich, hört rein.
Knochenjob.
Ja, mir zugeschaltet ist Thorsten Fischer aus Hannover, meiner ehemaligen Wahlheimat. Ich habe so 3-4 Jahre lang in Hannover gelebt und ich habe mir, was das Faszien-Distorsionsmodell angeht, dabei Thorsten unter anderem in der Praxis ein bisschen die Spuren verdient, wie ich so gerne sage. Thorsten ist seit über 10 Jahren Instructor im Faszien-Distorsionsmodell und auch seit mindestens 15 Jahren Osteopath. Ist das richtig?
Ja, genau. Wobei ich das mit dem Osteopathen würde ich noch rausstreichen mittlerweile, aber das können wir ja noch diskutieren.
Genau, dafür bist du heute da, dass wir so ein bisschen über deine Sicht auf die Osteopathie sprechen und vor allen Dingen auch für das Faszien-Distorsionsmodell. Da bist du heute unser Experte dafür. Wenn ich so ein bisschen an dich denke oder an die Zeit in Hannover, dann fallen mir so zwei Anekdoten ein. Ich bin ja 2 oder 3 Mal bei dir in der Praxis zum Hospitieren gewesen. Ist das eigentlich immer noch so, dass du so viele Leute da hast?
Auf jeden Fall, ja. Ist mehr geworden als damals bei dir.
Ja?
Ist auch schon ein paar Jahre her, ne?
Ja. Das ist ein paar Jahre her. Das ist jetzt 10 Jahre vielleicht schon her oder so.
Ja, ja, ja. Ja, kann tatsächlich sein, ja.
Genau. Dann brauchst du eigentlich gar nicht mehr selber arbeiten, wenn du so viele Hospitanten hast.
Ja, schön wär's. Nein, ich muss alles tatsächlich noch beaufsichtigen und es läuft nicht auch mit jedem so flüssig, wie das mit uns beiden damals lief.
Okay, ja.
Also man muss da immer schon ein Auge drauf haben.
Ja, bei mir, ich erinnere mich noch daran, dass ich dann halt nach so 2-3 Patienten, die wir zusammen angeguckt hatten, dann halt auch selber Hand angelegt habe und behandelt habe. Und irgendwann, als ich da am Drücken und am Machen war, drehe ich mich um, gucke nach dir. Und du hattest dann irgendwelche Angela Merkel-Yoga-Memes gegoogelt und hast dich halt da ziemlich drüber amüsiert, während ich da am Arbeiten war. Das habe ich noch im Kopf.
Ja, das mache ich manchmal, um mein Gehirn so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen zu erholen. So, ja, sowas ist ja für mich dann Erholung.
Ja, genau. Und
Eine andere Sache ist auch noch, das war 2013, glaube ich, da habe ich meine internationale Zertifizierung in Osnabrück gemacht. Da waren wir auf dem Rückweg von Osnabrück und die Züge sind ausgefallen. Und wir haben noch mit so ein, zwei anderen da am Bahnhof gesessen. Oder ich wollte bin auf dem Weg zum Zug gewesen und dann du so, ey, Klaas, komm her, setz dich, die Züge fallen aus, wir können warten. Und dann sind so, naja, 1, 2, 3 Fachgetränke geflossen. Dann fuhren die Züge irgendwann wieder. Wir sind in den Zug gestiegen, mussten irgendwo umsteigen. Und dann sind wir so, ja, gucken wir hier zum Kiosk. Ja, wir gucken mal zum Kiosk und so. Und dann gehen wir hin, wir gucken uns so an, was wollen wir? Und ohne Worte haben wir uns verstanden, einmal nur genickt. Ja, gleich 2 auf die Hand. Nicht 1, sondern gleich 2.
Das stimmt, die Geschichte habe ich total vergessen.
Ja, siehst du, ja. Genau, ich dachte, ich rufe mal alte Erinnerungen so ein bisschen wach hier.
Oh ja, siehst du, Osnabrück, ja, hast recht, da haben wir ein paar Bierchen gekippt.
Ja, gut, Sache der Deutschen Bahn, ne? Was soll man machen?
Wir mussten das irgendwie kompensieren.
Das müssen wir irgendwie kompensieren, genau. Ich habe mal in den Kurskalender der Europäischen FDM Association reingeschaut und habe gesehen, dass du wieder oder immer noch ziemlich viel unterwegs bist. Russland warst du ganz oft ganz viel gewesen. Mhm. Indien nächsten Monat, wie ist es dazu gekommen?
Ja, im Grunde genommen eigentlich durch die sozialen Netzwerke, hauptsächlich durch Instagram. Also wenn ich mal ganz hinten anfangen soll, dann war es so, dass zum derzeit 2011, als ich meine Instruktorenprüfung gemacht habe, nur 2 Leute bestanden haben, nämlich nur Stefan Anke aus Wien und ich. Und ich glaube, es waren noch 7 oder 8 andere. Und dann standen die Veranstalter so ein bisschen auf dem Schlauch, weil es halt gar keine Instruktoren gab, weil die Nachfrage nach Fasziendistorsionsmodell war da, aber es gab keine Instruktoren. Und meine erste Amtshandlung war dann gleich, dass ich mit einem Instruktor, Christoph Rosmi, gleich nach Polen musste, weil der brauchte noch einen Beisitzer. Ich glaube, das war im Oktober 2011. Ich kannte den eigentlich gar nicht so gut und der hatte mich halt gleich gefragt.
Christoph, meinst du?
Genau, Christoph Rosmi.
Ja, ja, schöne Grüße an dieser Stelle.
Ja, genau. Der hat auch noch von Steven Typaldos selber gelernt. Jo. Und das war mein Einstand. Und der war auch schon auch recht feuchtfröhlich, wie schlimmer noch als unsere Geschichte da in Osnabrück. Wir sind nämlich mit dem polnischen Übersetzer Lukasz was trinken gegangen abends. Und der kannte irgendwie, das war in Warschau, kannte irgendwie mit allen abgeklatscht in sämtlichen Clubs. Und hat immer sofort kurze bestellt und die haben wir dann mit Bier gemischt. Und ich weiß dann tatsächlich nicht mehr, wie ich in mein Zimmer gekommen bin. Bin morgens aufgewacht in Klamotten, wusste, ich muss zu dieser Prüfung. Das war mein erster Auftritt. Mir ging's total schlecht. Ich saß beim Frühstück. Christoph hat ganz normal gegessen, obwohl er eigentlich dasselbe getrunken haben müsste wie ich. Dieser Lukasz, Christoph Rosmi, ja.
Ja, ja, der ist der steinhart, was das angeht.
Wahnsinn, ey. Und da hatte ich da ja echt gedacht, okay, zum Instruktor, da muss ich noch mal ein bisschen was bringen. Und dieser Lukasz war auch völlig normal. Und der hat ja auch noch weiter getrunken. Wir waren ja irgendwann ins Hotel gegangen. Und also mir ging es richtig schlecht. Ich glaube, ich musste sogar zwischendurch zur Toilette und so. Und das war so mein Einstand als Instruktor. Und dann gab's bei der Arbeitsgemeinschaft Interdisziplinäre Medizin, gab's halt keinen Instruktor, der für den Georg Harrer noch unterrichten konnte. Und dann haben sie mich da halt gefragt. Und dann habe ich halt dann relativ vielen Standorten unterrichtet und dadurch habe ich viele Leute kennengelernt. Und dann habe ich immer so Leute kennengelernt, die halt jetzt zum Beispiel aus Polen kamen und die haben mich dann gefragt, Mensch, wir würden gern was in Polen organisieren. Oder dann habe ich meinen jetzigen Praxiskollegen Evgeny beim Seminar kennengelernt. Der kam auch aus Hannover und der hat dann gesagt, Mensch, lass uns was in Russland machen. Und so hat sich das eigentlich für mich ergeben. Ich war da auch sehr reisefreudig, also bin ich immer noch. Und dann habe ich halt begonnen, in diesen Ländern zu unterrichten. Und in der Schweiz war es damals so, da habe ich vor dem FDM angefangen zu unterrichten. Da war das irgendwie so, Osteopathie wurde, ich glaube, das wurde ein eigener Berufsstand in der Schweiz, so war das. Und es gibt da so eine große Stiftung, die haben für die erste Klinik, die hatten, haben die ein Fortbildungszentrum eröffnet. Und das Ding ist so gewachsen, dass die daraus ein schweizweites Fortbildungszentrum gemacht haben. Mhm. Und die hatten jetzt auf einmal keine Lehrer mehr. Und da hat mich ein Osteopath, der Peter Wöhl, der heißt jetzt Peter Levin, Er hat zum Buch zur der hat zum Buch zur viszeralen Osteopathie geschrieben mit seinem Lehrmeister, der ist glaube ich schon verstorben, Jerome Helsmortel, auch in Belgier. Ja. Und diese ganzen Holländer und Belgier sind auf einmal weggebrochen. Und dann hat der Peter, wir haben uns mal kennengelernt über meine damalige Praxiskollegin, hat mich gefragt, Mensch, hättest du nicht Interesse da zu unterrichten? Und dann habe ich da in der Schweiz so 2010 oder so die ersten Osteopathiekurse gegeben. Geschichte der Osteopathie, die Lendenwirbelsäule und Schulter aus osteopathischer Sicht und sowas.
Und warst du da schon FDM
infiziert? Nee, das war vor FDM-Zeit. Nee, also ich war doch infiziert, war ich schon. Aber die haben sich jetzt für FDM nicht so interessiert. Und dann war es aber so, da kommt jetzt die Überleitung zur Osteopathie, da hatte ich so meinen ersten Interessenskonflikt, weil ich war mit der Osteopathie nicht mehr so ganz einverstanden. Also ich habe selber in Hannover Seminare veranstaltet, habe immer Dozenten eingeladen, die ich interessant fand aus der Osteopathie. Und da war unter anderem die Jane Stark dabei, das ist eine Osteopathin aus Kanada. Die hat sich so sehr viel mit der Geschichte der Osteopathie befasst und hat auch ein Buch geschrieben zu Stills Faszienverständnis.
Ja, Stills Fascia,
Ja, genau. Und das, die Jane Stark habe ich, glaube ich, ich weiß gar nicht, dreimal oder viermal eingeladen, so nach Hannover. Und habe natürlich mir dann selber immer so angehört, was sie da zu erzählen hatte. Und das war ganz interessant, dass sie da mit vielen Mythen, die so in der Osteopathie umherschwirren, wie mit diesen Gesetzmäßigkeiten nach Strukturen, Funktionen bedingen sich gegenseitig und so, dass sie eigentlich gesagt hat, das hat sich irgendwer mal ausgedacht, aber von dem Still kommt es irgendwie nicht so. Ne? Und ich habe dann eigentlich so ein paar Sachen weitergegeben von Shane Stark, habe aber gemerkt, das passt nicht zusammen mit dem FDM-Denken. Ne? Und dann habe ich immer, das kann ich ja jetzt glaube ich so sagen, dann habe ich immer so anderthalb Tage mich da durch die Osteopathie gequält in der Schweiz, habe dann das irgendwie unterrichtet, habe dann schon immer die ganze Zeit gesagt, ja, könne man so sehen und das könne man so machen und so und man könne auch sagen, das wäre der Psoas. Und dann habe ich anderthalb Tage nur noch straight FDM gemacht. Da haben auch dann schon die ersten Schüler sich dann angefangen zu beschweren und so. Aber ich habe auch nette Leute kennengelernt. Und ich habe dann irgendwann zu den Schweizern gesagt, ey Leute, das geht nicht mehr. Ich verstehe das auch aus Sicht der Schüler. Ich kann das aus der Sicht einfach nicht mehr sehen. Ich kann das auch nicht mehr weitergeben. Und dann haben die gesagt, und dadurch, dass ich quasi schon so immer anderthalb Tage gemacht habe, ne, FDM gab es dann schon ein paar Interessenten. Und die hatten dann wohl auch schon angefragt, dann haben die gesagt, okay, Junge, egal, mach noch deine Osteopathiekurse zu Ende und dann kannst du hier FDM unterrichten. Und dann habe ich nach dieser Begebenheit da, Oktober 2011 in Polen, in Warschau, nach meiner Alkoholtaufe, würde ich jetzt mal sagen, habe ich dann halt angefangen, so viele Kurse auch in der Schweiz zu geben. Und das lief echt super, eigentlich bis heute.
Das läuft bis heute, ne? Hatte ich gesehen.
Ja, das läuft echt bis heute. Obwohl das so ein kleines Land ist, die haben nicht viele Physiotherapeuten, aber es kommen jetzt auch welche so aus anderen Ländern, aus Deutschland oder sowas, ne? Das läuft eigentlich ganz gut. Ja, und dann kam das halt mit Polen und Russland dazu. Das war natürlich auch, da gab es auch immer wieder Herausforderungen, wo man selber auch was dazugelernt hat, so besonders in Russland, also da fliegst du dann extra hin, machst da voll den Aufriss, bis eigentlich zwei Tage reist du dahin und dann kommen da zwei Leute so zum Seminar nach St. Petersburg, also so kalte Duschen gab es dann auch mal zwischendurch und aber wir haben eigentlich kontinuierlich weitergemacht, wir haben irgendwie 2014 begonnen und haben dann wirklich, waren immer einmal im Monat immer in Russland und haben das immer so kontinuierlich aufgebaut. Und heutzutage läuft das eigentlich ganz gut.
Ja, sehr gut. Aus Russland, gerade aus St. Petersburg, habe ich auch eine Erfahrung gemacht. Da bin ich einmal 2019 bei Zenit gewesen. Sollte da den Physios da auch was zeigen zum Thema Flossing. Und ich glaube, ich hatte dich sogar im Vorfeld noch gefragt. Ey,
Thorsten, ganz genau.
Muss ich darauf aufpassen? Worauf muss ich mich gefasst machen? Es war letztendlich alles ganz gut. Also gerade am Anfang lief es halt sehr gut, abgeholt mit dem SUV und so weiter rumgefahren. Was willst du essen? Was willst du trinken und so? Nur dann nach dem Seminar habe ich am nächsten Tag auf mein Taxi zum Flieger gewartet oder auf meine Abholung und kam keiner. Also da war das scheißegal. Der Deutsche, der kommt schon alleine nach Hause. War jetzt auch nicht schlimm. Ich konnte mir ja selber ein Taxi besorgen, ne? Aber das läuft in der Regel wahrscheinlich nicht so wie, sag ich mal, hier in Deutschland oder in der Schweiz, wenn man woanders ist.
Nee, also das war schon, das war wirklich anders. Also ich war dann auch ein bisschen verwöhnt aus der Schweiz. Ich glaube, generell muss ich mal sagen, das wirst du wahrscheinlich auch kennen, als wenn man jetzt ein guter Dozent ist, dann braucht man immer irgendwie einen Hang zum Narzissmus so, ne? Und wenn du den nicht hast, glaube ich, bist du auch kein guter Dozent. Der darf nicht überborden, aber der muss schon irgendwie da sein so, ne? Okay, ja. Und dann hatte ich da so meine Auftritte in der Schweiz, war auch ganz glücklich damit und dann kommen da auf einmal zwei Leute und bei uns gab es durchaus auch solche Situationen. Wir haben dann, das war immer so, da kamen immer Leute dann, ich würde sagen, wenn du neu bist in einem Land, ne, dann, Evgeny hat das mal ganz schön gesagt, mein Kollege, dann kommen so diese Sucher. Weißt du, es gibt so Leute, die suchen ihr Leben lang irgendwas, die können nirgendwo anhalten, weil sie einfach ständig suchen, aber sie finden das irgendwie nicht, was sie haben wollen. Und die kommen so am Anfang, so crazy Leute, ne? Und die hatten wir auch am Anfang und da sind dann noch immer so Leute dabei, da war zum Beispiel einer aus Vladikavkaz dabei, das ist ganz unten im Süden von Russland, an der Grenze zu Georgien. Der hat dann gesagt, ey, find das super, ne? Er hatte das irgendwo im Internet gesehen, ist dann zu uns nach Petersburg geflogen gekommen und hat dann selber Seminare veranstaltet. Und dann haben wir, und dann sind Evgeny und ich aus Hannover gestartet. Also Evgeny kann Russisch, ne, mein Kollege. Ja. Und ey, dann sind wir, flog der Flieger viel zu spät los in Hannover nach Moskau. Nee, warte mal. Wir mussten umsteigen irgendwo, ich glaube in Frankfurt. Auf jeden Fall rannten wir wie die Irren in Frankfurt, um diesen Flieger nach Moskau zu kriegen. Und von da wollten wir am nächsten Morgen weiter nach Vladikavkaz, ne? Und sind total verschwitzt in dem Flieger drin, in kurzer Buchse und mit Hemden und allem drum und dran. Dann ist unser Gepäck nicht mitgekommen. Dann waren wir in Moskau. Dann sagten die, ja, irgendwie schwierig mit eurem Gepäck und so und fliegt doch erstmal weiter nach Vladikavkaz. Dann war das Hotel noch belegt, dann mussten wir noch zu einem anderen Hotel, dann haben wir irgendwie noch 2 Stündchen geschlafen, haben geduscht, sind dann wieder zurück, hatten immer noch dieselben verschwitzten Klamotten aus Frankfurt an, sind dann in diesem Flieger nach Vladikavkaz und genau wie bei dir, also dann bei dir auf dem Rückweg, bei uns am Hinweg, kommt keiner, um uns abzuholen. Evgeny hatte Gott sei Dank immer eine russische Karte und der kann auch Russisch. Der rief den dann an und meinte, echt, das ist schon dieses Wochenende? Und wir so, oh, bitte nicht, ne? Das kann jetzt nicht sein. Ach, ihr seid schon da, wir dachten, das wäre nächstes Wochenende und so. Und wir so, oh, nee, ey. Dann haben wir ein Taxi genommen. Der Taxifahrer, ey, ist auch nicht, das ist jetzt wirklich kein, das denke ich mir nicht aus, der Taxifahrer, ist dann immer aufgestiegen aus seinem Sitz, war so ein junger Typ. Und wie immer, warum er sich immer aufsetzen würde, hat er gesagt, ja, es gibt da im Kaukasus so eine bestimmte Art von Büschen und vor dem müsste man sich immer verneigen. Und wir so, okay, alles klar, wir wussten auch nicht, verarscht er uns jetzt oder meint er das ernst so, ne? Und dann hat er uns aber da zu diesem Fortbildungszentrum gebracht. Dann hatten die auch schnell schon was organisiert, ein Beamer und irgendwie sowas. Du weißt ja, wir machen immer Patientenbehandlung, ne, bei unseren Seminaren, ne? Und da kam da ein Live-Patient, ey, so ein ganz, also ganz schräge Beschwerden, schräger Typ. Man hatte so das Gefühl, die hatten den gezwungen, da zu sein, so. Mit seiner Freundin, ich sollte den dann behandeln vor der Gruppe, er hatte halt immer noch diese verschwitzten Klamotten an, so, ne, und dann, ey, war die Behandlung auch, also man kann mal, Entschuldigung, wenn ich das sage, aber die war total scheiße einfach. Der verbesserte sich nichts. Dieser Typ war total wortkarg und missmutig. Das passte irgendwie so rein, so, ne? Und dann kam der Vater von dem Veranstalter und meinte so, ey, Jungs, kommt, das war der Polizeipräsident oder so mal gewesen. Der lud uns dann in seine fette Karre an und meinte, kommt, Jungs, wir fahren noch schnell in ein Einkaufszentrum, bevor die zumachen, dann könnt ihr euch mal frische Klamotten kaufen, weil unsere Koffer noch nicht da waren. Dann sind wir da schnell rein, haben uns Klamotten gekauft und dann brachte er uns zu einem Hotel. Wir waren schon einmal da gewesen, ne? Ey, das war die letzte Absteige. Der Typ voll besoffen. Wir fragten dann so, ob es Wi-Fi gibt. Da wusste der Typ gar nicht, wovon wir sprechen. Ich glaube, der kannte gar kein WLAN. Und dann haben wir uns so ganz freundlich von dem Vater da verabschiedet, von dem Veranstalter. Ich guckte nur Evgeny an und uns war so klar, alles klar, wir lassen uns ganz brav in unsere Zimmer führen und dann gehen wir da sofort wieder raus. Und dann sind wir wieder raus mit unseren Koffern, haben uns von diesem Hinterhof geschlichen. Er hat irgendwie bei Booking.com dann so ein besseres Hotel für uns gebucht und Vladikavkaz ist keine ungefährliche Stadt, so, ne? Da mussten wir dann nachts mit unseren Koffern irgendwie rumrollen und dann waren wir irgendwann in diesem Hotel und dann lief es. Am nächsten Tag kamen unsere Koffer, das staatliche Fernsehen kam, machte mit uns ein Interview und der Vizepräsident von Ossetien, von der Republik, kam zur Behandlung.
Echt?
Ja, original. Und dann habe ich den behandelt, der hatte einen HTP im Rücken und seine drei Bodyguards, so Riesen-Hulks, standen da so vor der Tür und so. Ich ging da mit ihm rein, er interessierte sich für deutschen Fußball und so. Wir haben uns auch ganz nett unterhalten. Und er meinte, Mensch, ob er morgen nicht nochmal wiederkommen kann. Meinte, ja, kein Problem, ich bin auch hier und so. Und dann, nächsten Tag kommt er wieder und diese drei Bodyguards stehen auch, gucken total grimmig. Und ich dachte, ja, okay, wird normal sein für die Jungs. So, ne? Okay. Nein, dann stoppte mich so der Veranstalter, dieser Vizepräsi, da ging schon in den Raum, meinte, ob ich mal kurz kommen könnte. Und der meinte dann, weil ich hatte dem Typen gesagt, da meinte er, kann ich irgendwelche Übungen und so machen, ne, am Tag davor. Und da meinte ich, ja, wäre ganz gut, wenn sie noch so ein bisschen durch die Gegend gehen und sich nicht sofort ins Auto setzen. Und dann riefen mich am nächsten Tag die Bodyguards so zur Seite, die konnten irgendwie kein Deutsch und auch kein Englisch. Dann übersetzte der eine, dass die total sauer wären, weil der Typ wäre schon dreimal angeschossen worden und ich hätte ihn da durch die Stadt geschickt zum
Das ist mit so einer Bodyguard-Gang durch die Stadt
gelaufen. Und die Typen hatten total die Nerven so und waren echt total sauer und meinten, ich solle ihm jetzt auf keinen Fall sagen, dass er noch durch die Stadt gehen solle. Ich solle ihm sagen, er solle einfach zu seinem Auto gehen und zu Hause ein paar Übungen machen. Das war relativ witzig. Und bei diesem Fernsehinterview, da passte dieser Interviewerin, der passte irgendwie nicht, was ich erzählt habe. Und dann hat mir Evgeny später erzählt, die hat so ihren eigenen Mix davon gemacht, die hat so ihre eigene Übersetzung davon gemacht, was ich so erzählt hätte in dem Interview. Das war auch noch ein ganz lustiges. Ja,
da muss man echt aufpassen, glaube ich, ne? Deswegen
auf jeden Fall.
Dass du Evgeny dabei hast, der da sprachkundig und örtlich kundig ist. Und bei Evgeny bin ich mir immer nicht so ganz sicher, ob der so gut auf mich zu sprechen ist, weil als ich damals aus Hannover weggegangen war und wieder zurück nach Hamburg gegangen bin, da musste ich so ein paar Patienten verteilen und ich habe ihm, glaube ich, auch so ein, zwei geschickt. Ja. Und als ich ihn zuletzt mal auf einem Seminar gesehen hatte, das war dann ein paar Jahre danach, sagte er, wer ist dieser FDM-Therapeut, der nach Hamburg gegangen ist? Der hat mir eine Patientin geschickt, die werde ich nicht wieder los, die kommt jede Woche. Und das halt schon über mehrere Jahre. Ja, das, ja, ich glaube, er nimmt es mit Humor, aber ich glaube, es macht ihn auch echt fertig. So. vielleicht hat er sie mittlerweile auch losgeworden.
Ja, das kann sein, aber es, also er nimmt kein Blatt vor den Mund. Also du wirst schon merken, ist wenn ihm irgendwas nicht gefällt, dann sagt er das direkt so. Also wirkliche Antipathie kann ich mir zum Beispiel bei dem Menschen gar nicht vorstellen, weil der immer alles direkt den Leuten ins Gesicht sagt. Und auch, ich habe es bisher noch nicht erlebt, dass er was persönlich nimmt. Das ist ein ganz faszinierendes Phänomen bei ihm.
Ja. Genau. Nee, so einen Eindruck hatte ich auch nicht, dass er wirklich sauer auf mich wäre. Und wo du so Russland und Kaukasus und so angesprochen hast, hattest du mir auch mal irgendwann erzählt, dass du, glaube ich, Teilnehmer hattest bei einem Seminar, waren die nicht irgendwie Opfer gewesen bei diesem Terroranschlag im Tschetschenienkrieg und so?
Ja, das war eine relativ krasse Geschichte. Also das war der Typ, ne, dieser Vater von dem Veranstalter, der irgendwie mal, ich glaube, Polizeipräsi oder so war, der hatte uns auch beim ersten Mal abgeholt von Flughafen, als wir das erste Mal da waren. Da hat er wirklich auf uns gewartet und so, ne? Und das, es gibt, ich glaube, das war 2006 oder so, das ist schon lange her, da haben so, ich glaube, die kamen aus den umliegenden Ländern, haben auf jeden Fall so muslimische Terroristen da, so auf ISIS-Niveau, haben da eine Schule besetzt, kurz vorm Schulbeginn, und haben die Kinder als Geisel genommen.
Das war eine ziemlich große Sache damals. Das war ja in den
Medien. Ja, genau. Dabei, ne? Beslan war das. Und Beslan ist halt auch der Flughafen. Und dieser Vater, es gibt einen riesen Friedhof. Da sind, ich glaube, an die 400 Kinder gestorben. Und dieser Vater von dem Veranstalter, der uns abgeholt hat, der ist mit uns als erste Aktion wirklich zu diesem Friedhof gefahren. Weil da hat jeder aus der Region bei 400 verstorbenen Kindern in so einer dünn besiedelten Region, hat fast jede Familie da ein Kind verloren. Und dieser Friedhof heißt Stadt der Engel. Der ist ganz neu gemacht. Da liegen halt diese ganzen toten Kinder und da findest du wirklich diese 400 Gräber. Und der ist als erste Aktion tatsächlich mit uns dahin gefahren und ich kannte die Geschichte gar nicht. Und du hast das auch gemerkt, weil einige von unseren Teilnehmern, die jetzt so Mitte 20 waren, waren damals halt als Kinder tatsächlich in der Schule und waren Geiseln, haben auch zum Teil Verstümmelungen am Körper gehabt und und haben da halt diese drei Tage irgendwie kein Essen, kein Trinken gehabt und haben dort da ziemlich krassen haben da ziemlich krasse Sachen erlebt, muss man schon sagen. Es war das erste Mal, dass ich mit sowas konfrontiert wurde. Ja, und dass sie dann trotzdem Ärzte werden wollen und anderen Menschen helfen wollen, Das fand ich schon, ja, fand ich ziemlich beeindruckend. Und die haben, das drückte sich manchmal in so komischen Fragen aus. Der eine fragte mich dann mal in der Pause, ob ich glauben würde, dass man mit FDM, mit unserer Methode, böse Menschen gut machen könnte und so. Also, ja, Wahnsinn, ne? Ich habe da immer so gedacht, wie kommt der jetzt auf die Frage? Und später hat sich mir das dann durch die Geschichte so ein bisschen
erklärt. Ja. Okay. Ja, zum Thema FDM und so umwechseln. Du hattest schon gesagt, dass du dich jetzt nicht mehr so als Osteopath bezeichnest heutzutage. Mhm. Du führst so diese Berufsbezeichnung ja auch gar nicht mehr, ne? Hast dich ja mehr oder weniger komplett dem FDM verschrieben.
Ja.
Vielleicht kannst du das mal so ein bisschen hier so erläutern. Du einfach so sehr von dem FDM überzeugt bist oder andere mit der Osteopathie nicht mehr so gut klarkommst.
Ja, das, also dazu muss man sagen, ich war jetzt, ich habe ja 5 Jahre bis zum Ende die Osteopathie-Schule Deutschland besucht. War auch das erste Mal nach meiner Schulzeit, dass ich wirklich von etwas richtig begeistert war. Und dann war ich total begeistert davon, ne? Von diesen philosophischen Hintergründen und sowas. Aber auf dem Weg dahin hatte ich einige ganz komische Sachen. Also zum Teil Lehrer, die sagten in der Osteopathie, was der Patient erzählt, ist eigentlich unwichtig. Also es ist immer wichtig, was wir spüren mit den Händen. Mhm, so ja. Primäre Dysfunktion und irgendwie sowas, ne? Und das irgendwie, ich konnte das nicht so genau benennen, aber irgendwie hat es so einen Widerwillen in mir hervorgerufen. Und am Ende der Osteopathie-Ausbildung wusste ich eigentlich gar nicht mehr, weil ich so viele Sachen gelernt hatte, nach welchem Schema soll ich jetzt vorgehen? Also wir hatten Tender Points, wir hatten myofasziale Untersuchungen, wir hatten Kranio, ne, bei Thorsten Liem, bei dem habe ich auch noch assistiert und so. Dann hatten wir so ganz strukturelle Lehrer wie Peter Blagrave, die mehr oder weniger eigentlich nur manipuliert haben, ne? Und jeder hatte da so sein eigenes Konzept. Es hieß aber alles Osteopathie. Und ich dachte immer so, was soll ich jetzt machen? Soll ich Listening-Tests machen? Soll ich gucken, ob es einen Vorlauf gibt oder ne? Und war da so ein bisschen verunsichert. Und dann gab es ein...
Ich glaube, du sprichst da sehr, sehr vielen Osteopathie-Studenten oder Auszubildenden echt aus der Seele, weil so geht's, glaube ich, fast jedem. Gerade so in den letzten 1-2 Jahren, so 4. Jahr, 5. Jahr und so, man hat so viel gelernt und es gibt 1000 Tests und 1000 Techniken und man weiß gar nicht genau, wie man das zusammenbringen kann und damit halt dann eben vorankommen, ne? Und dann kommt es, glaube ich, oft so dabei raus, dass sich irgendwer oder jeder da so ein bisschen was rauspickt, was ihm so gefällt und dann macht der eine macht hauptsächlich Kranio, der andere macht hauptsächlich Manipulieren. Und so weiter, ja. Und ihr hattet dann auch schon im 5. Jahr dann FDM bei Georg Harrer, oder?
Hätte ich haben sollen, war aber bei mir nicht der Fall so. Ich habe den Kurs leider im 5. Jahr nicht gehabt. Aber genau, was du sagst, ist halt richtig. Und das ist ja auch, spiegelt so ein bisschen die Situation wieder heute in Deutschland. Ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, aber wenn du jetzt hörst, dass Leute beim Osteopathen waren, dann sind ja Patienten auch selber überrascht. Weil bei einem waren sie, da haben sie das Gefühl gehabt, der ist eingeschlafen, weil er nur ihr Knie gehalten hat die ganze Zeit. Dann gibt's einen, der ruckelt daran rum, renkt es ein. Und dann gibt's einen dritten, der hat gar nichts am Knie gemacht, der hat dann nur am Kopf manipuliert und so. Ne? Mhm. Und dann wissen die Patienten ja auch gar nicht mehr, was sie vorher erwartet bei Osteopathie, weil das ganz anders kommen kann. Ne? Also da gibt's so kein wirklich einheitliches Vorgehen. Ja, ja, genau. Und was du schon sagst, diese Datensammelwut. Also man erhebt so ganz viel, du machst so ganz viele Tests und so. Und dann sozusagen, okay, wie gehe ich jetzt vor? Nach welchem Schema? So, ne?
Ja.
Das fand ich halt schwierig. Und dann hatte ich tatsächlich eine Begebenheit. Da kam eine Patientin zu mir mit ganz akuten Rückenschmerzen. Die konnte sich noch nicht mal auf die Liege legen, weil die solche Rückenschmerzen hat. Und dann habe ich ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, so ein Following gemacht, weißt du? Also du legst so die Hand, ich habe die Hand auf ihr Sakrum gelegt und bin so dem Gewebe gefolgt. Mhm. Also man guckt so, okay, wo ist es leichter, wo geht's hin?
Genau.
Ey, der ging's tipptopp danach. Das war der Wahnsinn. Ich war selber total überrascht. Sie konnte wieder alles. Ich dachte so, wow, cool und so. Und dann meinte ich, Mensch, lass uns morgen nochmal sprechen irgendwie, wie es ist so, ne? Ja, und dann musste die abends ins Krankenhaus, weil die solche Schmerzen hatte. Es war unaushaltbar wohl. Ja, und das hat mich total verunsichert. Also die war mir jetzt gar nicht böse oder so, die Frau, aber ich selbst war so verunsichert. Ich dachte dann, ey, was habe ich denn jetzt da gemacht? Und dann habe ich damals, das weiß ich noch, habe ich so 2, 3 Lehrer kontaktiert von der OSD, von meiner alten Schule und habe dann so gesagt, ey, was, habe ich da jetzt einen Fehler gemacht oder das Teil? Weil ich meine, wenn du nichts tun kannst, ist schon blöd für einen Patienten, aber wenn du irgendwie was schlimmer machst, das ist ja eigentlich der Super-GAU.
Ja.
Ne? Und Ey, und dann gab es so ganz diffuse Antworten, so mit, ja, war so vagal, überreagiert. Und aber die Antworten waren erstmal unterschiedlich von meinen Lehrern. Und es war so, die haben mir jetzt gar nicht weitergeholfen. Also ich wusste jetzt gar nicht, was soll ich weitermachen. Und dann habe ich selber gemerkt, das hätte ich damals vielleicht mir gar nicht getraut zuzugeben, heute kann ich das irgendwie, dass ich habe Angst gehabt. Ich habe Angst gehabt vor Rückenpatienten. Und ich habe gemerkt, ich habe Angst, dass mir wieder sowas passiert.
Ja, warst du quasi total blockiert über längeren Zeitraum?
Ich war total blockiert, genau. Und die Leute merken das natürlich auch, ne? Du bist dann ja auch anders so diese Unsicherheit, die darfst du als Therapeut nicht haben. Also darfst auch keine gespielte Sicherheit haben. Aber Unsicherheit ist auch schon blöd, ne? Und ja, das war irgendwie echt eine doofe Situation. Und habe ich mich dann so ein bisschen zurückgenommen. Und dann ich hatte damals schon meinen ersten FDM-Kurs besucht, ich konnte das aber nicht alles so umstellen, ne? Und dann hatte ich so 2-3 Rückenpatienten, da war ich auch verunsichert, weil die auch nicht besser wurden und so. Und dann gab es das Angebot von dem Georg Harrer, wo ich das Modul 1 besucht hatte. Der hat gesagt, Mensch, wenn ich in Hannover bin und da ein Seminar gebe, dann lass uns doch in der Praxis von Christian Stein treffen, abends nach dem Seminar, und dann bringst du einfach deine Patienten mit. Ich dachte, das ist ja geil. Und dann ist der hat immer ein Klappfahrrad irgendwie dabei. Georg. Dann ist der immer Georg, der hat immer ein Klappfahrrad, so ein zusammenklappbares im Flugzeug dabei gehabt. Ich weiß nicht, wer den nicht kennt, du kennst ihn ja, aber vielleicht nochmal für die Zuhörer dann, der ist ein Arzt aus Wien, ne, der das FDM von dem Steven Typaldos gelernt hat und damals so der einzige Lehrer war, der das verbreitet hat. Und ich hatte den 2006 mal eingeladen für ein Seminar nach Hannover, weil mich das interessierte, das FDM. Und da war er todkrank und hatte Christian Stein, ein Arzt hier aus Hannover, hatte ihn gefragt, ob er ihm nicht helfen könne, weil er so krank war. Und so hatte ich den Christian Stein irgendwie kennengelernt. Der war wohl damals sein Assistent. Und dann haben wir uns abends immer, der war dann so um 19 Uhr fertig mit Seminar, der war häufig hier in Hannover, dann ist er mit seinem Klappfahrrad zu Christian in die Praxis und hat da gratis meine Patienten behandelt. Und ich muss sagen, also ohne jetzt zu übertreiben, bei jedem Patienten gab es eine Verbesserung und es gab eine ganz klare Ansage. Immer so, ja, guck mal, dann haben wir es immer besprochen, dann haben wir danach noch manchmal mit Christian auch noch zusammen im Paulaner da um die Ecke, der hat seine Praxis in der Stadt, dann haben wir da gesessen, haben noch irgendwie auch 1-2 Bierchen getrunken und haben dann diese Fälle diskutiert. Und es hat mir immer total weitergeholfen. Und ich fand es auch so cool von ihm, dass er das einfach unentgeltlich gemacht hat. Er wollte auch von meinen Patienten gar kein Geld. Irgendwie hat gesagt, nee, das hat mein Lehrer, der Dr. Typal, das auch so gemacht. Käme ich mir blöd vor, wenn ich dafür Geld nehmen würde, mach ich einfach so. Das war irgendwie eine coole Nummer. Und ja, dann bin ich halt so drauf gekommen, weißt du, er hat mir ganz klare Sachen gesagt, was ich verändern konnte. Ich konnte mich weiterentwickeln und dann hat diese Verunsicherung aufgehört. Und in dem Moment habe ich das eigentlich umgestellt, dass ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt gedanklich mich auf ein Modell festlegen, habe gesagt, das ist jetzt dieses Faszien-Distorsions-Modell.
Und dabei bist du auch bis heute eigentlich geblieben, ne?
Genau, und da würde ich nämlich auch den Unterschied sehen zur Osteopathie. Bei der Osteopathie wird sehr die Palpation, die wird ganz hoch angesehen. Und ich finde aber auch aus meinen Erfahrungen, wenn ich da mal ehrlich sein darf, aus den 5 Jahren, da ist viel Subjektives dabei von den Therapeuten. Also du spürst häufig das, was du gerne spüren möchtest. Und beim FDM finde ich das halt anders. Klar, wir palpieren auch und so, aber es wird immer abgestimmt mit dem Patienten. Und das hat mir immer von Anfang an gefallen, dass du eigentlich sagst, von wem kann ich eigentlich die besten Informationen bekommen oder wer kann das beurteilen, ne? Ob das hier was bringt oder ob wir auf der richtigen Fährte sind. Und das war eigentlich immer der Patient. Das hat mir in dieser Krise damals viel Sicherheit gegeben und gibt es eigentlich noch heute, muss ich sagen.
Okay. Und es gibt ja verschiedene Sichtweisen dazu, ob FDM quasi Osteopathie ist oder ob es zur Osteopathie gehört. Wir hatten ja vorhin über Christoph Rosmi gesprochen. Der hat zum Beispiel so gesagt, wenn er sich mit Still beschäftigt hat und Stills Lehre und dann halt mit Typaldos sich sehr intensiv beschäftigt hat, sagte er, dass er Typaldos eigentlich als so den ersten sieht, der wirklich Stills Lehre wieder aufgegriffen hat und in dem Sinne weitergearbeitet hat. Ich kann jetzt nicht so ganz genau erklären, was er damit oder wie er das mitgemeint hat, aber er hat halt auch gesagt, dass so dieses Ganze zwischendurch so, es gibt ja 1000 Techniken und dieses und jenes und so weiter, dass das alles in verschiedene Richtungen gelaufen ist und halt so diese Fokussierung auf den Patienten und auch dieses Find it, fix it, leave it alone, dass das halt auch so im Sinne von Typaldos war, beziehungsweise auch im Sinne von Still dann.
Ja, okay, da würde ich sagen, mit dem Find it, fix it, then leave it alone, würde ich sagen, da gibt's eine Schnittmenge, so mit dem FDM. Ansonsten sehe ich überhaupt keine Schnittmenge. Ansonsten würde ich sagen, ist das total entgegengesetzt. Also, wenn du jetzt mal guckst, ne, sagen wir mal, ist auch egal, was du nimmst, ob du jetzt Kranio nimmst oder strukturelle Therapeuten wie den Blagrave. Bei Kranio gibt's immer, du spürst als Therapeut immer irgendeine Anomalie. Also was weiß ich, dass das Temporale sich nicht richtig bewegt oder dass dieser kraniosakrale Rhythmus nicht richtig ist oder dass die Nacken beim OA-Release die Nackenmuskulatur zu viel Spannung hat. Es gibt immer die Vorstellung eines Normal, was auch der Therapeut eigentlich beurteilen kann anhand seiner Finger oder Sichtbefunde oder was auch immer. Oder das Becken ist schief oder ne, oder der Wirbel steht nicht richtig oder das läuft zu sehr vor oder so. Und da finde ich eben, das gibt's genau beim FDM nicht. Also wir hängen diese objektiven Befunde nicht so hoch, wie das in der Osteopathie ist. Die vermeintlich objektiven. Also dass du halt sagst, klar, Palpation spielt für uns eine Rolle, aber es ist jetzt nicht allgemeingültig. Am Ende beurteilt es immer der Patient. Also ich hatte vor 2 oder 3 Jahren, hatte ich eine ganz für mich erhellende Begegnung mit einer Patientin in der Schweiz. Das war irgendwie eine Läuferin, eine Schwedin, egal, die hatte Beschwerden an der Hüfte, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, die hatte ein HTP oder so. Und dann sagte sie zu mir, während der Behandlung, ne, sagte sie, sie kam von irgendeinem FDM-Therapeuten da im Kurs, meinte sie, ja, sie wäre ja auch schon seit 2 Jahren in Behandlung. Ich sage, ach so, okay. Und wie er bei einem Osteopathen, irgendwie in Basel. Ich so, okay. Und ich sage, und? Ja, der meinte, es wäre schon 50% besser. Ich sage, okay, und die Beschwerden, ja, die sind gleich. Genau das ist es. Weißt du, du gehst ja dann davon aus, du machst das Becken gerade oder du hast das Kuboid gelöst und jetzt wird es irgendwie alles oder so, ja. Und da finde ich dieses Patientenorientierte, das muss jeder für sich entscheiden. Das hat mir halt gefallen beim FDM, dass ich sage, sind die Beschwerden jetzt besser oder nicht?
Das kann der Patient als Experte für sich selbst am allerbesten entscheiden. Das muss ich auch sagen. Das fand ich auch bis heute ziemlich zentral im FDM. Und das habe ich auch so übernommen in meine osteopathische Praxis.
Genau.
Bei mir ist es ja so, also ich bin ja, und ich habe mich auch früher zu den FDM-Hardlinern gezählt, dass ich halt auch alles durch diese FDM-Brille betrachtet habe. Ich habe dann erst später die Osteopathie begonnen, als ich eigentlich schon so mitten in diesem Modell drin war. Und das hat mich ziemlich blockiert, so verschiedene Sachen zuzulassen oder mich darauf einzulassen, zum Beispiel den kraniosakralen Rhythmus, von dem wir schon gesprochen haben, oder auch andere Konzepte. Und ich habe das jetzt eigentlich erst nach meiner Ausbildung so Stück für Stück so ein bisschen wiederentdeckt, eben weil ich mich selber so ein bisschen vom FDM abgewandelt habe. Ich hätte das vielleicht damals zu meinen Hannover-Zeiten nicht so zugegeben, obwohl damals war ich ja noch mit einem Modell drinne. Aber so jetzt, so sage ich mal, sehe ich das halt auch so ein bisschen distanzierter und habe halt meine eigenen Erfahrungen auch gemacht und so, ne? Und eine Sache, wozu ich deine Meinung auch mal gerne hätte, wäre, dass es für mich irgendwann zu simpel war. Man betrachtet im FDM ja alles immer innerhalb von diesen 6 Distorsionen, ne, die einem gezeigt werden vom Patienten. Der Patient sagt, jenes zeigt uns dieses. Und wir haben halt dann immer sofort irgendwelche Behandlungstechniken parat. Meistens klappt das, aber halt auch nicht immer. Aber gut, so ist es immer. Aber mir selber war immer diese 6 Distorsionen, das ist mir irgendwie zu simpel gewesen. Irgendwann habe ich gedacht, boah, nee, so kannst du nicht weitermachen. Bist du bis heute da sehr zufrieden mit?
Was heißt zufrieden so, ne? Aber ich finde, ich kann mir zu viel, also ehrlich gesagt, vielleicht bin ich auch zu simpel strukturiert. Das kann natürlich auch
das
sein.
Das habe ich mir auch gedacht.
Deswegen bist du auch weggezogen aus Hannover, weil du hättest gewusst, aus der Sekte komme ich nie raus, wenn ich hier bleibe.
Ja.
Ich muss wegziehen.
Das wäre tatsächlich auch eine Frage von mir. Die wollte ich eigentlich erst später stellen. Aber sind die FDM-Therapeuten, die Hardliner, sind wir da eine Sekte oder sind wir da noch offen für andere Sachen auch?
Die Frage ist halt auch, gibt es wirklich diese Einheitlichkeit im FDM? Die gibt es ja auch nicht. Also die ist ja schon nicht gegeben. Es gibt durchaus, ich würde sagen, das FDM gibt dir eigentlich so viel Freiheit, das immer dem Patienten anzupassen. Du kategorisierst es ja nur. Das machst du halt in der Osteopathie auch, ne? Also du weiß nicht, was macht man jetzt in der Osteopathie, würde ich sagen, machst du ja eher mal diesen Umweg. Das heißt, ein Patient schildert jetzt seine Beschwerden und du suchst dir dann so ein Bild. Also meistens denkt man ja anatomisch, ne, in der Osteopathie. Meistens denkt man so, dieser, jener Muskel ist irgendwie, in der Osteopathie finde ich es immer viel fest. Also viel ist fest und blockiert. Das ist auch egal, ob es viszeral ist oder der kraniosakrale Rhythmus oder das ISG oder, ne. Das ist auch egal. Viel ist immer fest. Ja, zu locker ist eigentlich, kommt eher selten vor. Und dann löst man das irgendwie. Dann harmonisiert man das wieder. Und beim FDM finde ich sogar, ich habe eine größere Bandbreite, weil ich eher in Kräften denke. Also ich denke, es gibt da eine Bahn, ne? Da ist was verdreht oder zu kurz. Dann gibt's da etwas, das steckt fest bei der CD, ne? Das kann ich mir hin und her, wie es eigentlich sollte im Körper. Dann gibt's was anderes, das ist so wie verdreht, die Faltung. Dann gibt's was, das ist verklemmt so, ne? Und ich gucke eigentlich, dass ich die Emotionen oder die Beschreibungen der Patienten immer irgendeiner Kategorie zuordnen kann. Ob ich das jetzt HTP oder Triggerband nenne, ist eigentlich egal, ne? Und ich finde eigentlich, das Wichtige im FDM sind diese Bilder der Patienten, die sie selber benutzen, die sie nur nicht mehr benutzen, weil ihnen das häufig peinlich ist, weil ihnen das unwissenschaftlich vorkommt, unmedizinisch, und dieses Laienhafte ist immer so ein bisschen verpönt. Und da finde ich, gibt dir das FDM ganz viel Freiheit, diese Bilder eigentlich der Patienten zu benutzen und dich nicht auf eine anatomische Struktur festzulegen, wo ich eigentlich finde, das limitiert dich wieder. Und dann gibt es aber, und da würde ich dir recht geben, das gibt es aber, glaube ich, überall, gibt es auch wieder so FDM-Soldaten, die dann sagen, Arthrose gibt das nicht. Und wo ich dann sage, hey Leute, das kannst du so nicht sagen, ja, also, woher willst du das wissen, dass es Arthrose nicht gibt, so, ja? Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele manuelle Therapien. Und wenn du eigentlich guckst, zum Beispiel da, wenn ich in der Schweiz bin, ne, da sind ja mal viele andere Dozenten auch in den anderen Räumen. Ich gucke mir mal so an, was die veranstalten, ne? Und bei den meisten manuellen Therapien gibt es immer wieder ein objektives Kriterium, wo am Ende ein richtig steht. Das Becken muss gerade sein, der Rhythmus muss normalisiert sein, irgendwie sowas. Ne? Und ich fand eigentlich immer, mir geht's ja umgekehrt, dass ich dachte, ich kenne dieses richtig gar nicht mehr. Die Welt des Patienten wird eigentlich meine Welt in der Behandlung. Also so geht's mir mittlerweile. Ne? Dass ich immer sage, die Patienten möchten gerne etwas, was ich selber gar nicht als richtig empfinde, und über meinen eigenen Schatten muss ich da springen. Und deswegen bereichert mich so das FDM, weil eigentlich diese Realitäten der Patienten, die fordern mich jeden Tag heraus, weil sie mich an meine eigene Grenze bringen, weil sie meine Vorstellungswelt zum Teil übersteigen. Und ich eben nicht mehr etwas mitbringe schon. Ich bestelle mir zum Beispiel die schwierigen Patienten mittlerweile immer ganz spät abends, habe ich gar keine Kraft mehr, irgendwie mich selber da groß einzubringen oder voreingenommen zu sein. Da habe ich festgestellt, da bin ich noch besser als morgens.
Okay.
Da habe ich einfach noch zu viel von mir selbst in mir drin. Und dann abends habe ich manchmal super Lösungen so gefunden.
Ja.
Und beim FDM ist es auch so, dass Wissen überhaupt keine Rolle spielt. Also ich finde grundsätzlich eher, Wissen behindert auch Innovation. Ne? Und da ist es so, dass dieses Denken in Distorsionen hat bei mir auch so dazu geführt, dass meine anderen Kollegen, Evgeny oder Jan Helge aus Hildesheim, wir treffen uns relativ häufig. Und wenn ich dann schwierige Patienten habe, kann ich das auch immer offen zugeben, weil ich denke nicht, mir fehlt irgendwie Wissen, sondern mir fehlt eigentlich Offenheit, hier die Lösung zu finden. Und das fand ich beim FDM auch so. Vielleicht ist das auch Georgs FDM so, ne? Dass ich immer so niemals Hemmung hatte, andere einzuladen, und mich eigentlich immer gefreut habe, wenn die das nach vorne bringen. Weil ich habe dann selber was dazugelernt. Der Patient war happy, weil endlich ging was voran. Die Patienten fanden es auch immer toll, dass der Therapeut mal zugibt, dass er nicht weiter weiß, sich Hilfe von anderen holt. Also dieses Engagement hat ihnen eigentlich auch gefallen. Ne? Und um zurückzukommen zu dem, was der Christoph Rosmi gesagt hat, da ist es natürlich so, ich habe den Typ Haldos selber gar nicht mehr kennengelernt. Also derjenige, von dem ich alles gelernt habe, war der Georg Harrer. Und da habe ich auch festgestellt, der hat schon seine eigene Art, das zu sehen und zu unterrichten. Und
schon,
so,
ne?
Wie ich, ja, auf jeden Fall. Und so wie ich das beschreibe und auch verstanden habe und so wie ich heute vorgehe, ist eigentlich seine Art. Es kann sein, dass es beim Typ Haldos, hätte ich das gar nicht so toll gefunden oder hätte es gar nicht so weiterverfolgt. Ich glaube, daran war das schon immer stark gekoppelt bei mir.
Ja, Christoph zum Beispiel hat ja auch in, sag ich mal, Typaldos späteren Jahren, also noch bis zu seinem Tod, mit ihm relativ viel zusammengearbeitet, ist ja auch ein paar Mal noch bei ihm in Amerika gewesen. Und was er immer so sagte, Typaldos muss ein unheimlich innovativer und offener Mensch gewesen sein, dass er ja dieses Ganze, er war ja Notfallmediziner, er war ja Osteopath, hat er ja alles mehr oder weniger hinter sich gelassen und hat halt dieses ganze neue Konzept sich ausgedacht oder entworfen halt, ne, mit diesen 6-Faszien-Distorsionen und halt die Techniken, die es schon gab, abgewandelt, umgesetzt oder teilweise neue Techniken entwickelt, um halt eben genau spezifisch diese Distorsion zu behandeln. Mhm. Und er sagte so, diese Geistesverrenkung, die man da vollbringen muss, die hätte dazu geführt, dass er auch, sag ich mal, das ist mittlerweile das FDM heute, nach Typaldos ein anderes gewesen wäre als jetzt 2004 oder so, ne? Weil der halt immer, ich glaube, es ist ja auch so, wenn man sich seine Bücher anschaut, die ersten Versionen sind noch ganz anders als die zweite oder vierte Version damals, so soll es ungefähr sein.
Genau, da hast du recht. Und da muss man auch schon sagen, klar, ich glaube, das hat sich auch so verbreitet, wahrscheinlich, weil wir das so ein bisschen steif gemacht haben. Also wir unterrichten jetzt relativ, wir bemühen uns jetzt auch bei der EFDMA um so ein einheitliches Vorgehen und irgendwie sowas. Ja gut, das verbreitet sich dadurch, aber ich finde auch, also da würde ich dir, oder ich glaube schon, ich würde dir recht geben, so, dass ich sagen würde, du schaffst auch so FDM-Soldaten. Und da ist halt die Frage, möchtest du das? Soll jetzt jeder so denken wie du? Oder wollen wir nicht einfach was vermitteln, wo wir sagen, Leute, wir wollen euch gerne inspirieren, entwickelt es irgendwie weiter. Und es gibt so viele manuelle Therapien auf diesem Planeten. Da kann ja eine nicht so toll sein. Ich meine, bei Appendizitis gibt es eine Möglichkeit. Aufschneiden, raus. Ja. Und in der manuellen Behandlung gibt es, ey, wie viele Möglichkeiten. Ja. Du siehst immer wieder neue Therapien bei YouTube oder so. Und deswegen glaube ich, es wäre schön, wenn wir wie so, also Georg hat immer so gesagt, das wäre auch mein Gedanke. Er hat gesagt, er sieht es eigentlich wie so ein Linux-Shop an. So, wo jeder sich irgendwie einbringen und was zu beitragen kann und so. Ne? Mhm. Und ich glaube, so war das auch eher bei dem Typaldos. Ja. Also ich bin ja die letzten Jahre häufiger nach Japan gefahren. Und weil die Japaner auch nochmal so ein ganz anderes Verständnis haben, auch eine andere Art des Unterrichtens und so, ne? Und da habe ich den Byron Perkins kennengelernt. Das ist so ein alter Schüler von dem Typaldos. Und da habe ich die Geschichte tatsächlich auch nochmal anders gehört, wie der Typaldos das begründet hat. Ich weiß nicht, du kennst wahrscheinlich die Geschichte mit dem Star-Trigger-Band, ne?
Genau, die Marjorie Kasten immer erzählt, ne?
Ja, und jetzt kommt's. Der Byron Perkins hat irgendwie vor dem Tode von dem Typaldos immer noch Aufnahmen mit ihm gemacht, so Videoaufnahmen, die da irgendwie, glaube ich, noch auf VHS-Kassette bei ihm im Haus rumschwirren. Und der war dann in Japan, das war noch vor Corona, ich glaube 2019, 2018 war das letzte Jahr in Japan. Und da saßen wir mal im Bus zusammen und irgendwie, ich habe nie so einen Draht zu dem Byron Perkins gehabt. Der hat halt Schnurrbart und ist so Christ und irgendwie habe ich immer so gedacht, ich glaube nicht, dass wir da irgendwie zusammenkommen. Und zufällig saßen wir in dem Bus und stellte ich fest, der Typ ist total cool, ja. Der hat, sein Vater ist irgendwie, wie nennt man,
Missionar. Hier so,
ja, genau, Missionar gewesen. Und deswegen kann der Typ, der Byron Perkins, kann perfekt Japanisch. Perfekt
Japanisch, ja.
Ja, genau. Und das ist ein cooler Typ. Der hat das in Burkina Faso auch initiiert und so. Und der hat halt da seinen Glauben, aber der drückt dir das überhaupt nicht auf. Der macht das so für dich und ist auch okay so, ne? Und der hat dann nämlich erzählt, dass der Typaldos gesagt hat, der hatte selber eine Unterarmfraktur. Und der hat wohl damals auch im OP gestanden und nach der Unterarmfraktur konnte der Typaldos selber nicht mehr richtig pronieren und supinieren. Mhm. Und dann ist er zu irgendwelchen Ärzten da gegangen, Orthopäden und so, und die konnten ihm nicht helfen. Und er hat gesagt, Leute, ich kann so nicht operieren halt, ne? Und ich kann meinen Job nicht mehr ausüben. Und dann hat wohl der eine, hat dann damals zu ihm gesagt, komm her, wir brechen dir den einfach normal. Und da guck mal, dass er gut wieder zusammenwächst. Und da meint er, das ist ja völlig absurd. Und dann hat er wohl mal, so habe ich das jetzt verstanden von Byron, dass dann hat er selber unter der Dusche gestanden und hat sich dann wohl in seiner Verzweiflung da unter der heißen Dusche den Arm da drunter gehalten und hat wohl eine ganz krasse Innenrotation hinterm Rücken gemacht. Und dann hat's wohl gescheppert in seinem Unterarm und danach war der frei. Ja. Und dann hat er sich so gefragt, okay, die anderen Jungs studieren 10 Jahre und ich stehe nackt unter der Dusche und verdrehe mir den Arm. Und irgendwie wusste ich ja, wie es geht, warum habe ich das gemacht? Und diese beiden Sachen zusammen, dass er dann noch eine Patientin hatte, nach deren Anweisung er behandelt hat, nachdem er offen zugegeben hat, dass er nicht weiter weiß, die haben wohl dazu geführt, das FDM zu entwickeln.
Ah, okay, interessant.
Und ja. Und der Byron Perkins hat nämlich auch so gesagt, wie du jetzt auch meintest oder Christoph das gesagt hat, er meinte, du, das war nicht so wie heute das FDM. Jedes Mal, wenn wir was verstanden hatten, dann hat er wieder intermuskuläres Septum, interossäre Membran und dann hatten wir das gecheckt und dann haben wir das geübt und beim nächsten Treffen hat er gesagt, ah, das würde er jetzt dann doch anders machen. So, ja, und das stimmt schon, er hat wohl immer alles wieder dann über den Haufen geworfen.
Ja.
So ist es heute nicht mehr, ne?
Nee, jetzt ist es ja wirklich so, diese Lehre von, ich weiß gar nicht, 2004 so ungefähr, so ist die in Stein gemeißelt und so wird es halt weitergegeben, ja.
Genau, und der Kesuke Tanaka, der hat ja jetzt, das ist halt sein japanischer Schüler da, der zwischen der Realität und dem, was der Typaidos gesagt hat, da gibt's jetzt für die halt keine Luft so, ne? Und
ja.
Der hat halt in seinem Buch geschrieben, was ich auch finde. Ich sehe jetzt immer wieder Leute, die wollen irgendwas Innovatives ins FDM reinbringen. Da sehe ich aber die Innovation nicht. Und er hat ganz schön geschrieben, bei allem, was er jetzt auch gesehen hat, der Kesuke hat da gesagt, er hat das Gefühl, das, was Leute da als Neues propagieren, ne, das dient nur der Zufriedenheit Einzelner.
Okay.
Da hast du gedacht, ja, genau so. Das ist halt auch so, ne, wenn am Anfang waren es beim FDM, glaube ich, du brauchtest viele durchsetzungsfähige Dozenten, die auch diesen Gegenwind aushalten können und so, ne, und da ist auch so ein bisschen Hang zum Narzissmus dabei. Da schreibt jeder sein Büchlein und will dann auch nochmal so seinen eigenen Stempel aufdrücken, aber ja. Bin mir nicht so sicher, ob das wirklich so im Sinne jetzt des FDM ist. Ich glaube, der Typaidos, der war wirklich so besessen davon, auch von seinen Ideen und so, ne, und ich finde, die alten Schüler, wenn du den siehst, den Byron Perkins und so, die haben auch noch so ein bisschen so einen anderen Spirit, so der drückt sich so ein bisschen da drin aus.
Ja, ja. Byron hatte mal irgendwann was bei mir behandelt, ich weiß gar nicht, ob das war meine Schulter oder so, und der ist ja auch schon ein bisschen älter, der ist ja über 60, muss er ungefähr sagen.
Ja, ne? ja, genau.
Und der hat mir die Schulter behandelt, ich meine, ich kenne das ja, ich bin ja schon von anderen Leuten, von dir, von Lars, von Christian, von Christoph und so weiter, behandelt worden, und wie der mich angepackt hat, da dachte ich, oh ja, okay, das geht also doch noch anders und so, ne? Und kann vielleicht auch daran liegen, der hat ja, glaube ich, früher auch gerungen, so, dass ihm das auch so ein bisschen geholfen hat.
Ach, okay, das wusste ich gar nicht.
Ja,
der wirkt kräftig so, ne?
Ja. Genau. Fand ich auf jeden Fall interessante Begegnung mit ihm auch.
Der Typ ist halt total interessant. Das finde ich auch, diese alten Schüler, auch dieser, wie heißt denn der da aus San Diego, der Typ so, ne? Der ist ja auch schon fast 70. Und ey, auf jeder FDM-Party, dann hörst du immer so, ja, der, ich weiß jetzt gar nicht, wie der heißt, Lennart oder irgendwie sowas. Ja, der hat wieder bis morgens gefeiert, der lag da wohl noch bei dem anderen im Hotelzimmer und so, ne? Das ist halt ein Arzt aus San Diego oder irgendwie denkst, was mit dem eigentlich so, ne? Wie geil ist er? Gene Lennart, genau heißt der.
Gene Lennart, ja.
Der Byron, guck mal, der ist da nach Japan geflogen. Der hatte ja noch seine Frau mit und sein Sohn lebt ja auch irgendwie auf Hawaii, ne? Dann fliegt der aus Japan wieder nach Alaska, dann seine Praxis. Seine Frau ist dann nach Hawaii zu dem Sohn, zu den Enkelkindern. Dann fliegt er auch wieder nach Hawaii, der Byron Perkins. Das alles so, der ist ja so zwischen 60 und 70 so, ne? Also finde ich so ganz inspirierende Charaktere, die so dabei sind.
Ja, auf jeden Fall. ja, dann haben wir eigentlich schon ziemlich vieles abgearbeitet von dem, was ich mit dir so besprechen wollte.
Ja.
Eine Sache oder eine der Gründe, warum ich mich auch so ein bisschen vom FDM so leicht abgewandt habe, ist, dass mir auch echt die Daumen wehtun. Also für die Leute, die das FDM nicht kennen, es bedeutet auf jeden Fall einen sehr hohen Krafteinsatz und vor allen Dingen einen sehr hohen Daumeneinsatz. Und ich habe immer wieder gedacht, boah, ich bin, gerade als ich angefangen hatte, war ich so Anfang, Mitte 20. Da dachte ich, wenn du das noch 40 Jahre lang durchziehst, so, ich hätte auch mal zwischendurch mal den Daumen gebrochen und dann hier und da mal beim Sport verrenkt und so. Wie siehst du das so? Du machst das ja auch schon längere Zeit. Du hast viele Leute begleitet, die das schon sehr lange machen. Bist du auch so ein Individuum, was einfach eiserne Daumen hat? Oder wie sieht das aus?
Ich habe da eine neue Technik musste ich erlernen. Ich wurde quasi gezwungen. So, ich war mal ganz alleine mit Markus Nagel, den kennst du auch, ne? Der hat so dieses FDM-Buch geschrieben und so. Und Markus und ich, wir haben mal so Touren gemacht. Wir sind irgendwie zum March, dann sind wir mal alleine nach Japan gefahren, so ohne große Gruppe, nur er und ich. dann waren wir da auf dieser südlichsten Insel, also in der Homebase vor dem Keski Tanaka und so. Und dann war das schon echt so ein Ding halt, ne? Nur zwei Europäer da. Normalerweise sind wir immer so eine Gruppe von 20, 30 Leuten. Und dann hat der Keski Tanaka zu mir gesagt, ich solle jetzt mal zeigen, wie man ein Triggerband macht und so. Ich so, oh scheiße, jetzt muss ich hier vom großen Meister irgendwie, ne? Dann habe ich ein Triggerband gemacht, wie ich das halt damals so gemacht habe. Ich glaube, das war 2012 oder 13 oder so. Und dann war es ungewöhnlich still im Raum. Und ich dachte, ich glaube, das war jetzt nicht so geil.
Jetzt wird's ernst, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und die Japaner sind ja immer sehr freundlich. Und er unterrichtete dann weiter. Und die Übersetzerin übersetzte zweimal, dass man ein Triggerband auch nicht mit so viel Kraft machen müsse. Und okay. Ich dachte dann so nach dem zweiten Mal, das ist für einen Japaner schon recht offensiv. Also das muss ihn schon wirklich genervt haben, was ich da veranstaltet habe, so, ne? Und dann habe ich das aber so ad acta gelegt und so. Und dann war ich Assistent bei den Japanern in Osnabrück. Da hatte Markus Nagel sie eingeladen. Und ich war dann schon Assistent, weil ich war auch häufiger in Japan, habe mich mit denen ausgetauscht und die haben mich dann so akzeptiert, ne? Und dann sind wir noch nach Berlin gefahren, haben da Sightseeing gemacht, haben uns mit Lars Werner, ne, den kennst du ja auch, so ein FDM-Therapeut, waren wir Pizza, es war alles total nett, Brandenburger Tor angeguckt. Ich musste kurz nach Hause, die Japaner sind mit Markus nach Wien geflogen, weil da war ein weiteres Seminar, ich bin hinterher geflogen. Dann zeigt der Keski Tanaka zu Anfang des Seminars in Wien, da waren, naja, ich würde mal sagen 60, 70 Teilnehmer, war schon ein großer Kurs, zeigt ein Video von jemandem, wie der eine Triggerbandtechnik mit völlig gestreckten Daumen macht, so, ne? Von YouTube hat er sich das runtergezogen. Auch jemand, der FDM unterrichtet, der aber nicht in unserer Vereinigung ist, ne? Und dann sagt er, so würde man nicht einen Triggerband machen und auch nicht so wie Thorsten.
Das sind die zwei bösen Typen, von denen man sich nichts abgucken sollte.
Ey, und du kannst wetten, es waren noch mal vielleicht ein Drittel der Teilnehmer hatten bei mir die Kurse besucht. Und das von dem Japaner, das war eine richtig kalte Dusche für mich. Und dann habe ich gedacht, okay, also ich glaube, ich muss was ändern. Dann habe ich drauf geachtet und dann ist mir aufgefallen, ja, stimmt, ich habe immer den Zeige- und den Mittelfinger locker gelassen. Beim Triggerband, beim HTP, bei der Kontinuumdistorsion. Und dann habe ich das geändert. Das hat mich Mühen gekostet, weil ich habe das ja schon so lange anders gemacht. Und ich muss auch zugeben, ich hatte auch Daumenschmerzen. Und ich habe dann wirklich anderthalb Jahre kontinuierlich mich wirklich nur auf diese Techniken konzentriert und seitdem sind meine Daumenschmerzen weg. Und ich mache die CDs, die HTPs, die Triggerbänder mit viel weniger Druck, als ich das früher gemacht habe. Die Technik ist dadurch auch exakt da und es ist wirklich so, dass du hauptsächlich Zeige- und Mittelfinger anspannen musst und du musst diese Schwimmhaut zwischen Zeigefinger und Daumen musst du an den Patienten anlegen. Okay. Das habe ich auch nie gemacht. Diese Details sind mir wirklich entgangen. Ich versuche
das gerade hier an meinem eigenen Bein unterm Tisch, wie sich das so anfühlt. Ja.
Warte, ich mach mit. Ich bin ganz bei dir. Ja, und dann siehst du nämlich, und die drehen den Daumen nämlich auch so ein bisschen. Dann ist der nicht ganz gerade. Ich finde, einen anderen Vorteil, den es bringt, neben den nicht mehr vorhandenen Daumenschmerzen, neben dem weniger an Druck, ist, du kommst, die Wahrscheinlichkeit wird verringert, dass du den Patienten mit dem Nagel ritzt. Das passiert nämlich auch manchmal. Und dadurch, dass du mit den Fingern vorgreifst und dir den Daumen ranholst, hast du wie so eine Brücke zwischen Zeige, Mittelfinger und Daumen. Und dadurch ist dein Daumen auch abgestützt. Der macht viel weniger. Ja, und bei den Kontinuumdistorsionen ist es zum Beispiel genauso. Ich würde ja sagen, dass die bandartigen Strukturen im Körper verlaufen selten rechtwinklig zur Haut, sondern meistens parallel zur Haut. Und wenn du jetzt wirklich nicht die Schwimmhaut dranbringst an den Patienten, dann drückst du häufig rechtwinklig zur Haut. Dann drückst du einfach eigentlich auch rechtwinklig zur Kontinuumdistorsion. Und wenn du dich einhakst mit den Fingern, ne, und dir mit, sagen wir zum Beispiel bei der AACD am Knöchel, ne, das ist eine Kontinuumdistorsion auf der Tibiakante unten. Und wenn du jetzt mit deinen Fingern hinten die Achillessehne umgreifst, ne, und dann die anspannst, dann ziehst du den Daumen ja so diagonal an die Tibia ran. Und dann finde ich, ist es viel schneller, dass man diesen Schmerz reproduzieren kann, den die Patienten kennen, und du musst viel weniger drücken. Und ich mache zum Beispiel auch, das machen die Japaner auch, die drücken bei einer CD 8 Sekunden oder so.
Okay.
Das war's. Und das hat genau denselben Effekt. Und ich glaube, bei mir zumindest kam das auch immer aus dieser Sozialisation, aus der Osteopathie, dass die Leute wollen objektive Kriterien, die sagen, wann weiß ich, wann eine CD gut ist. dann habe ich immer gesagt, ja, wenn der Schmerz nachlässt, ne, für den Patienten oder das Gewebe schmilzt. Mhm. Und dann habe ich für mich selber irgendwann so gesagt, Thorsten, das stimmt gar nicht. Ganz häufig schmilzt es nicht. Du redest dir das ein oder möchtest das gerne. Und ganz häufig lässt auch der Schmerz gar nicht nach. Im Gegenteil, manchmal wird da sogar mehr.
Ja.
Und dann habe ich das bei den Japanern gesehen. Die machen einfach 8 Sekunden Druck, Finger rausnehmen, Retest. Und die lassen quasi den Patienten entscheiden. Die gucken, okay, bei einer verminderten Dorsalextension sagen die halt, ja, ist die jetzt besser oder nicht? Ne? Oder kann der Patient jetzt schmerzfreier gehen oder nicht? Also der Patient entscheidet es auch wieder.
Interessant, auch bei den Ergebnissen wieder, ne?
Ganz genau. Und da haben sich halt schon ein paar Sachen verändert. Und eine Sache wollte ich noch sagen. Ich zum Beispiel hatte auch eine Begebenheit, zwar auch in Japan. Da waren wir da und einer aus der Schweiz saß neben mir, der war leider eingeschlafen wegen des Jetlags, deswegen konnte ich den nicht mehr fragen, weil einer referierte über die Kontinuumdistorsion vorne und sagte, ja, die würden ja Geräusche machen. Ich sag, wie, was Geräusche? Und dann hat er irgendwie so gemacht oder so. Sag ich, hey, und dann dachte ich, bin ich jetzt verrückt? Habe ich Jetlag? Oder hat er jetzt gesagt, die machen Geräusche bei gewissen Distorsionen? Und dann habe ich das so mitgenommen, ne? Und habe auch irgendwie... Bei den Japanern ist es immer schwierig mit Fragen so, ne? Das lässt du am besten. Du machst einfach, was sie sagen und dann kommst du in 2 Jahren nochmal wieder so, ne?
Du meintest, dass die Patienten die Geräusche machen, ne?
Genau, die Patienten machen Geräusche. Und dann hatte ich danach einen Kurs in der Schweiz und ich gebe ja seit 10 Jahren Kurse oder so und auf einmal sehe ich meine eigenen Videos und sehe, wie viele Geräusche die Leute machen und merke, bei gewissen Distorsionen machen sie gewisse Geräusche. Und das stimmt, bei einer CD machen die häufig so oder... sowas. Mhm. Und beim Trägerband zum Beispiel, ja, hier so, da so runter oder so, ne, oder so, ja. Denn ich gedacht, ey, du konntest die Geräusche dann kategorisieren. Und das meine ich damit. Das meine ich eigentlich mit dieser Offenheit, dass ich war dann auch schon wieder so engstirnig. Ich gucke seit 10 Jahren Patientenvideos, die ich anderen Therapeuten zeige und merke selber gar nicht, blende die Geräusche quasi aus.
Interessant, ja. So wurde dann nochmal eine andere Dimension so ein bisschen eröffnet, ne?
Ja, genau, weil ich hatte nämlich ein paar Sehbehinderte in der Schweiz und habe immer gedacht, und dann habe ich immer gesehen, ihr Nachbar hat denen dann immer erzählt, was da auf den Videos zu sehen ist. Und da dachte ich, ey, das ist doch auch blöd, wie sollen
die das? Das ist schwierig für die Körpersprache.
Ja, total. Ja. Ne? Und ja, und dann bin ich so ein bisschen drauf gekommen, habe ich gesagt, ja, das ist hilfreich. Jetzt nicht jeder Patient macht Geräusche, aber die machen schon viel Geräusche. Und dann frage ich mich immer, welche Informationen gibt es noch, die mir entgehen? Weil ich einfach vielleicht auch zu versteift auf meine bisherigen Kriterien bin. So, ne? Und deswegen komme ich mit diesen 6 Distorsionen immer ganz gut hin, weil es gibt für mich noch in dieser Bandbreite, die ich da jetzt habe, gibt es für mich einfach noch viele Sachen zu verbessern.
Sehr viele Informationen, die man vielleicht gar nicht aufnimmt, die noch da sind, die der Patient kommuniziert, die wir aber irgendwie nicht wahrnehmen können oder wahrnehmen wollen.
Ja, genau. Ja.
Ja. Und diese verbalen Geräusche, die sind dann auch international gleich, nehme ich an, genauso wie die Körpersprache auf der ganzen Welt gleich oder ähnlich sein.
Ja, ich habe noch nicht genug dafür, aber wir haben dann, in Köln habe ich dann so einen Kurzvortrag mal darüber gehalten, habe das so angeregt und danach haben mir schon viele Therapeuten so aus auch anderen Ländern Patientenvideos geschickt und das klang erstmal gleich.
Ja, ah, interessant.
Ne, und das fand ich halt immer so interessant, muss ich sagen, dass wir da halt immer Kriterien haben, die weltweit gleich sind. Und wie Georg immer sagt, so, wenn die Evolution das nicht aussortiert hat, ne, dann würde ich erstmal aus logischer Sicht sagen, ja, dann hat das irgendwie eine Bedeutung. Die Gestik jetzt oder die Geräusche Gestik vor allen Dingen, oder sowas.
Ja, ne? Ja. Wie so ein Schmerz wahrgenommen wird, wie er kommuniziert wird, sei es verbal oder nonverbal.
Ja. Und da hast du wirklich, als wir in Russland waren, das war so interessant, dass meine erste Übersetzerin in Russland war irgendwie Tiermedizinerin oder so, ja, die hat bei den ersten Probepatienten so, sie kannte das Modell ja gar nicht, ne, so, sie hat nur übersetzt einfach, ne, und dann, hat die bei den Probepatienten, hat die dann zum Beispiel, wenn die mir das dann auf Englisch übersetzt hat, was ein Patient erzählt hat, hat sie dieselben Gesten gemacht wie der Patient. Das fand ich auch total interessant. Da habe ich gedacht, was läuft da eigentlich ab? Ne?
Okay.
Und du siehst auch bei, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Evgeny, habe ich auch zusammen Patienten behandelt, die jetzt nur Russisch gesprochen haben und wo er meine Hilfe gesucht hat, war meine Diagnose oft hilfreicher als seine, weil ich gar nicht verstanden habe, was sie reden.
Du hast nur die Körpersprache dann gesehen.
Ich habe nur die Körpersprache gesehen.
Ja, sehr interessant. Du hattest Japan jetzt öfter angesprochen. Wie ist das mit dem Kongress eigentlich? Der hätte ja 2020 stattfinden sollen, verschoben worden. Soll der dieses Jahr stattfinden?
Ich glaube nicht.
Wahrscheinlich nicht, ne?
Nee, glaube ich nicht. Also,
es passiert nicht mehr viel.
Es passiert nicht mehr viel. Dafür gibt es, glaube ich, zu viel Unsicherheit in der Welt.
Ja.
Ich weiß jetzt auch zurzeit gar nicht, wie die Situation in Japan ist. Da bin ich gar nicht so vertraut.
Ja.
Aber ich glaube, dafür muss es einfach noch mehr Planungssicherheit geben in der Welt. Und da müssen wir wahrscheinlich die nächsten Herbst erstmal abwarten. Könnte ich mir vorstellen, 2023, 2024 oder so.
Gibt es sonst andere Bestreben von den europäischen Kollegen, da noch irgendwas auf die Beine zu stellen?
Meinst du jetzt einen Kongress oder so? Kongresse,
ja. Es gab ja so ein Symposium in Wien, glaube ich.
Genau. Ich glaube, dabei wird es bleiben. Ich glaube, es wird immer so Symposien geben. In Wien werden die sein. Vielleicht wird es das auch mal in Hannover geben, dass es hier mal ein Treffen gibt. Ich würde sagen, die meisten FDM-Therapeuten gibt es schon in Wien und Hannover.
Ja.
Aber das sind eher dann so europäische Sachen. Ich glaube nicht, dass die Situation gibt es, glaube ich, im Moment nicht her, dass irgendwas stattfindet, was Einladungen in alle Welt verschickt. Dafür ist es noch alles zu unsicher.
Und du hattest jetzt angesprochen, dass so Wien und Hannover nach wie vor die FDM-Hauptstädte in Europa sind. Das war auch auf jeden Fall immer genau mein Eindruck. Und so insgesamt, wenn du die Situation so betrachtest, gerade so im deutschsprachigen Raum, es ist mein Eindruck seit längerem, dass schon eine, sag ich mal, eine Sättigung eingetroffen ist, nicht mehr so der große Boom und so die riesengroße Neugier. Siehst du das ähnlich oder ist das nach wie vor auf einem hohen Niveau oder ist es abgeflacht?
Ey, total ambivalent. Ich hätte dir, wenn du mich vor 2 Jahren gefragt hättest, hätte ich dir recht gegeben. Jetzt ist natürlich ein bisschen verfälscht durch die Corona-Situation,
ja,
ne?
Ja.
Aber ich war jetzt am Wochenende, hatte hier einer Corona bei einer Prüfung in Hannover, ein Assistent, deswegen haben sie mich dann gebeten, ob ich nicht die Prüfung machen kann. Ey, da waren wieder, also da blieben auch nur noch nicht so viele übrig, aber es waren fast nur Orthopäden und Ärzte, die das gemacht haben, die auch große Praxen hier haben, die total begeistert sind vom FDM und die schicken uns total viele Patienten. Viele Physios erzählen auch, dass sie viele Patienten von denen bekommen. Das waren jetzt wieder Physios dabei, die hier direkt mit orthopädischen Zentren zusammenarbeiten, wo der Arzt die Physios zum Seminar jetzt geschickt hatte. Also ich kann das so gar nicht bestätigen.
Und du hast ja auch immer die ganzen Eindrücke aus dem Ausland, wo das dann nochmal neu anfängt oder wo es nochmal eine ganz andere Situation ist.
Ja, genau.
Ist,
ne? Wie du schon gesagt hast, wir haben jetzt, also Russland läuft echt super, Polen läuft super. Jetzt haben wir als neuen Standort halt Indien, das mussten wir jetzt schon 2-mal absagen wegen Corona. Und da haben wir jetzt so Online-Seminare gemacht und die Inder schicken mir da haufenweise Videos. Ist ja auch total geil. Da läuft immer Mucke im Hintergrund. Du hörst immer die Straße, es laufen immer Leute durchs Bild, ja. Also ich bin total gespannt, wie das da wird. Und ich habe denen halt immer meine WhatsApp-Nummer gegeben und ey, da sind so ein paar dabei, die sind halt total cool. Die schicken mir dann morgens auch schon so eine Sprachnachricht, wo sie sagen, ey, ich hatte heute Morgen wieder einen Patienten, das glaubst du ja gar nicht und so. Ne? Also ich bin total gespannt, wie das in Indien wird. Da gibt's, also es gibt, glaube ich, noch ganz viele Länder so zu erschließen. Ich war ja auch, weiß nicht, ob du das weißt, auch im Iran so, ne?
Ja, ja, ja.
Da war das auch total interessant. Also das ist ja auch für uns als Dozenten total interessant. Das erweitert ja auch deinen Horizont, ne? China gibt's ja auch noch gar nichts, ne?
Ja, das wäre auch noch was. Da hatte ich immer auf die Japaner getippt, dass sie da was eröffnen, aber die japanisch-chinesischen Beziehungen sind ja auch nicht immer so die besten gewesen. Hast du noch irgendwas loszuwerden oder du hattest Instagram angesprochen, möchtest du noch irgendwas zum Besten geben?
Och nee, aber wer das hört und wer mir gerne folgen möchte, mein Account ist FDM Worldwide. Da teile ich auch immer gerne so inspirierende Sachen von anderen Therapeuten. Ich freue mich immer halt über den Austausch, auch wie mit dir jetzt, mit der Idee, mit dem Podcast und freue mich auch immer über jeden Kontakt. Also mich kann jeder immer jederzeit anschreiben und sich mit mir austauschen oder auch kritisieren, inspirieren, was auch immer. Ja, ich freue mich eigentlich immer über Input und kreative Diskussionen.
Ja, cool. Und dabei möchte ich dir auf jeden Fall auch danken, dass du hier Rede und Antwort gestanden hast und mich auch auf jeden Fall nochmal weitergebracht hast, denke ich mal. Ich bin auf jeden Fall, ich werde morgen in der Praxis gleich loslegen, diese Daumentechnik bei mir zu verbessern. Okay, gut.
Klaas, ich bedanke mich recht herzlich.
Ja.
Hat mir viel Spaß gemacht. Wir sind selber beim Reden auch ein paar Sachen klar geworden.
Okay, gut, ja. Das ist ja manchmal auch so, wenn man Sachen lehrt oder darüber spricht, dann merkt man, okay, so ist das also. Ja,
genau, weil man das halt sonst einfach nicht so macht. Ne?
Ja.
ich wünsche euch viel Erfolg für den Podcast.
Dankeschön.
Und ja, ich danke dir nochmal recht herzlich. Ich hoffe, dass wir uns persönlich vielleicht...
Vielleicht sehen wir uns irgendwann nochmal wieder, ja? Sei es Hannover oder auf irgendeinem Seminar oder einem Kongress und so.
Klar, gerne.
Okay.
Okay, dann wünsche ich dir einen schönen Abend. Allen, die sich das anhören werden, freue ich mich über Rückmeldungen jedweder Art. Und
ebenso. Also, auf ein Thorsten. Ciao.